Hi und herzlich willkommen zum BPP Creativity Podcast. Mein Name ist Caleb Ridgway und ich helfe Fotografinnen und Fotografen dabei, zu ihrer wahren Stärke heranzuwachsen. In dieser speziellen Interviewserie spreche ich mit ausgewählten Personen über Themen rund um die Fotografie, deren Beweggründe und vieles mehr, das für dich und mich spannend und wissenswert ist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Herzlich willkommen, liebe Viviane. Schön, dass du heute bei uns hier im Podcast bist. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir und überhaupt freue ich mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, danke Caleb für die Einladung. Ich finde es auch total schön, hier sein zu dürfen und deine Fragen zu beantworten, ins Gespräch mit dir zu kommen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut.
Sehr schön. Vielleicht für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
Ja, vielleicht einige wissen es. Ich heiße Viviane Wild, erstmal zum Namen. Und was mache ich eigentlich? Ich bin seit 12 Jahren selbstständige Fotografin und die letzten 4 Jahre habe ich mich spezialisiert auf die B2B-Fotografie, also reine Direktkunden im Bereich von Industrie, Handwerk und Baubereiche. Das ist das, was ich jetzt derzeit mache, was ich sehr gerne mache. Und wo ich auch sehr erfolgreich mittlerweile unterwegs bin.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Klappt das gut? Wie bist du da hingekommen? Was hat dich dazu bewogen, genau das anzustreben?
Ja, das begann eigentlich, ich kann ja mal ganz weit ausholen, mit 9 Jahren.
Okay, ja,
da
das ist weit ausgeholt.
Da habe ich mit 9 Jahren zu Weihnachten eine Polaroid-Kamera geschenkt bekommen und da ging damals alles mit los. Also auch der Sprung zu heute, wenn man sieht, man generiert Bilder. Damals war es die Polaroid-Kamera, man dann sofort ein Bild bekam und habe dann damals eigentlich gemerkt, dass mich Fotografieren total interessiert. Ich habe immer nach Geschichten gesucht, immer nach Lichtsituationen gesucht. Es war so in mir immer alles über Bilder mit Fotos auszudrücken. Und ganz klassisch nach dem Abi hat es mich erstmal in eine Ausbildung verschlagen, 3 Jahre. Ganz klassisch in so einem Fotostudio, wo man dann Hunde, Katzen, Hochzeiten, Porträts, Passfotos anfertigt. Und ich habe danach gedacht, das kann nicht alles sein. Und bin dann nach Dortmund zum Studieren gegangen und habe dort damals Kommunikationsdesign studiert mit Schwerpunkt Fotografie. Und da hat sich dann auch immer noch diese Neugierde bestätigt zum Thema, was ist eigentlich so da draußen los? Was gibt es für Situationen? Und vor allem die Liebe zu Menschen in Bildern fand ich immer interessant. Und ich habe damals meinen Abschluss mit einer Reportagefotografie absolviert. Und immer dieses Thema, dieses Reportage, in Bewegung sein, so diese echten Situationen, das war damals schon was mich sehr bewegt hat, was mich interessiert hat. Und auch immer zu gucken, wie leben andere Menschen, wie arbeiten andere Menschen. Das war immer etwas, das war mein Leben. Das war das, wofür ich gebrannt habe in der Fotografie. Und ja, nach dem Studium hatte ich erstmal Muffensausen davor, mich selbstständig zu machen und habe mich dann erstmal nicht getraut, sondern habe mir eine Festanstellung gesucht und bin in der Werbung gelandet, beziehungsweise bei einer PR-Agentur. Und da habe ich 2 Jahre Art Buying gemacht. Das heißt, ich habe dort im Endeffekt die Fotografen engagiert, ich habe Mappen gesichtet, ich habe Kalkulationen umgesetzt, ich habe alles rund um die Fotografie im Endeffekt von der anderen Seite kennengelernt. Und das war sehr, sehr gut, weil ich dann auch erstmal gesehen habe, weil man das leider an der Hochschule nicht so lernt, wie sieht denn eigentlich ein ordnungsgemäßiger KV aus? Und vor allem auch, welche Preise werden da überhaupt abgefragt? Weil das ist etwas, wo ich keine Ahnung von hatte. Und auch diese Preisverhandlungen, die dahinter stecken, was ist das eigentlich? Oder auch, was sind Bildrechte? Ich weiß heute noch, der erste Tag in der Agentur war, ja, kannst du nicht mal bei Corbis anrufen? Da gab es damals noch die Bildagentur Corbis, die gibt es heute nicht mehr. Wir brauchen ein Bild für die und die Nutzung. Bitte frag mal die Kosten an. Ich so, was ist eine Bildagentur? Was ist Corbis? Was ist Bildnutzung? Ja, das war mein erster Tag in der Agentur. Und dann habe ich das erstmal so im How-to-do, sage ich mal, gelernt im Job. Und das musste ich sehr schnell lernen. Ich habe es dann in der Agentur 2 Jahre ausgehalten und wollte dann eigentlich weiter in die Fotografie, also selbstständig sein. Aber die Situation war einfach, ich habe damals einfach super wenig verdient. Also ich hatte überhaupt keine finanzielle Basis und auch wahnsinnige Angst davor, wie geht es dann weiter? Und habe dann natürlich die Fühler ausgestreckt Und da die Agentur schon sehr herausfordernd war, also die meisten haben es da ein halbes Jahr ausgehalten, ich habe es 2 Jahre ausgehalten,
Wow.
war ich dann auch ganz schön durch und hatte aber auch so ein bisschen so in mir, boah, ey, jetzt kann mich nichts mehr anhaben. Das war so ein schwieriges Umfeld im Arbeitsbereich. Also jetzt kann mich irgendwie, also so die Energie war da, ich kann jetzt irgendwie alles schaffen. Und mit dieser Energie hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch bei der Bild-Zeitung und ja, und war dann im Endeffekt dort 4 Jahre als Fotoredakteurin angestellt. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war gut, dort zu sein. Es war gut, fotoredaktionelle Arbeit wirklich auch da wieder im Job zu lernen. Also es würde heute auch so nicht mehr gehen. Also ich habe auch da, bin ich der erste Tag, kannst du mir das und das mal nicht so, was wollt ihr von mir? Also auch da eigentlich total unwissend in diesen Job reingeraten, habe es dann aber auch dort gelernt. Und habe aber auch gemerkt, das ist nicht mein Weg und vor allem ist das Bild beschaffen etwas, was mir auf Dauer keine Freude bereitet. Und dann habe ich einfach nach 4 Jahren gesagt, so, ich gehe, ich habe dann selber gekündigt und bin jetzt, ja, das ist jetzt genau, muss mal rechnen, ja, 12 Jahre her. Und ja, und der Anfang war ganz klassisch, alles erstmal angenommen, was ging, ob das Hochzeiten waren, ob das Familienshootings waren, ob das Sachen für die Bild waren, ob das Sachen für irgendein anderes Magazin waren, einfach erstmal Geld verdienen. So, so hat das mit mir angefangen. Und dann habe ich im 2. Jahr meine erste Mappe gemacht und bin dann mit der Mappe unterm Arm nach Hamburg zum Beispiel, zu den ganzen Agenturen und habe mir da noch, sage ich mal, eine blutige Nase erstmal geholt. Weil ich sag mal, bei Jürgen von Matt zu sitzen oder Scholz and Friends mit einer, ja, mit einer Mappe, die da eigentlich nicht reinpasst. So im Nachhinein verstehe ich das alles, aber in dem Moment habe ich es nicht so richtig verstanden. Holst du dir dann erstmal eine blutige Nase und die habe ich mir nicht nur einmal geholt. Also ich habe sehr viel Feedback bekommen. Und das Interessante war bei diesen, es war ja nicht nur eine Reise nach Hamburg, ich war auch in München und habe mich überall vorgestellt. Das Interessante war, ich hatte immer ein iPad dabei, wo ich meine Reportagen drauf hatte. Die Mappe war eher lifestyleig. Also es war wirklich so, ich wollte in den Lifestyle-Bereich. Ich wollte irgendwie mit Models arbeiten, weiß ich nicht, Kapstadt. So, wie das halt alle machen in dem Bereich, wenn du Lifestyle machst. Das war so das große Ziel. Aber die Mappe, da sind alle nicht so drauf angesprungen. Immer kam so, ja, du bist zu lieb, das ist zu süß, das ist nicht out of, weiß ich nicht, es ist nicht cool genug, es ist nicht, wir haben das alles schon mal gesehen. So, aber an dem iPad sind sie alle hängen geblieben. Und in dem iPad waren meine Reportagen. Das heißt, da war, was hatte ich denn damals? Wir hatten irgendwie eine Wanderung gemacht durch ja, Finnland, dann mit so einem kleinen Häuschen, dann im Endeffekt Urlaub war das, wo ich meine Reportagen gemacht habe oder auch die Sachen noch aus dem Diplom habe ich gezeigt. Und da sind immer alle hängen geblieben. Und nachdem ich dann irgendwie zum dritten Mal eine Reise gemacht habe mit meiner Mappe unterm Arm und die sind ja auch sauschwer mit diesen ganzen Schleppen und immer wieder Dinge Nase holen, habe ich dann irgendwann zu Hause gesessen, habe geflennt und dachte, boah, ey, du schaffst es hier nie, auf den grünen Zweig zu kommen. Und ja, und im Endeffekt, diese Feedbacks haben mir dann das Gefühl gegeben, okay, wo geht dein Weg hin? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum funktioniert es mit der Mappe nicht? Und ich habe mir immer Notizen gemacht zu den, also wenn ich immer so einen Termin hatte, habe ich mir immer Notizen gemacht, was war das Feedback? Und dann habe ich mir alles durchgelesen und habe festgestellt, hey, es ist die Reportage, es ist das Echte, es ist das der Moment. Und dann habe ich im Endeffekt angefangen, umzuschalten. Und das war halt der Weg, wo ich dann angefangen habe, eher zu sagen, okay, wenn es das ist, wo findet man denn die Art der Fotografie? Wo bist du denn besser aufgehoben? Wo entspricht denn deiner Möglichkeit oder deinem Talent es eher? Und dann ging es erstmal in die Corporate-Fotografie. Das heißt, ich habe viel für Magazine gemacht, ich habe viel für Unternehmen, auch da wieder ganz klassisch Unternehmensporträts, Unternehmensreportagen. So fing das dann an. Und aus dem heraus hat sich dann entwickelt, und das ist mir dann, wie gesagt, vor 4 Jahren erst bewusst geworden, dass ja, diese Unternehmen, wie arbeiten Menschen, vor allem ich liebe es, in großen Industriehallen zu stehen. Und das hat vor allem damit zu tun, ich kenne das von zu Hause. Also mein Papa ist Maschinenbauer, mein Urgroßvater war Maschinenbauer, alle hatten sie irgendwie mit Technik zu tun und das waren halt auch Gespräche am Küchentisch. Und das waren immer für mich die Leute, die was schaffen in einem Unternehmen. Auch wenn es ein großes Unternehmen ist, aber am Ende funktionieren ja solche Unternehmen nur dann, wenn du Mitarbeitende oder MitarbeiterInnen hast, die ja das Ding am Laufen halten. Und da fand ich auch irgendwie so, diese Wertschätzung hat einfach gefehlt. Und all diese Punkte, also wie so Zahnrädchen, haben sich dann zusammengefügt, dass ich gemerkt habe, hey, das ist mein Weg. Es ist die Reportage, es ist dieses in der Industrie, im Handwerk zu sein und diesen Menschen ein Gesicht zu geben und eine Wertschätzung zu geben. Und das ist der Grund, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, da ich mein Warum kenne, warum ich da auch so erfolgreich bin, weil ich dann, wenn ich mit Menschen kommuniziere, mit denen ich zu tun habe oder auch mit Kunden, dann kommt das aus dem Herzen heraus. Und dann sind es, ich glaube, die Ansicht, die Sichtweise, die ich auf diese Dinge habe, einfach durch mein Warum, durch meine Haltung, ist es das, was es dann auch dazu erfolgreich macht, dass ich auch vor Ort einfach diesen Menschen eine Wertschätzung gebe und das. Das merken die, das spüren die und das macht es am Ende so erfolgreich.
Spannend. Wenn du jetzt diesen ganzen langen Weg zurückgucken würdest, dann hast du ja quasi die Station Fotostudio, dann die Station Studium und dann quasi die kleinen Stationen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass das Konzept Fotostudio, wie es damals gab, noch eine Zukunft hat?
Die Frage finde ich sehr gut. Die Antwort ist schwieriger. Ich glaube, dass wenn du heute ein Fotostudio hast, so wie es damals aufgebaut war, würde es heute nicht mehr funktionieren. Weil ich sag mal so, das war ja, man hat ja ganz klassisch die Fotos angeboten. Es war ja alles auf Film. Das heißt, die Kunden kamen, wir hatten so einen Projektor, wo du dann noch die Negative drunter geschoben hast. Man konnte sich das dann auf einem Fernseher dann auch sagen. Es war ja alles noch nicht digitalisiert. Das war ja vor der Digitalisierung. Das, ich glaube, die erste Digitalkamera war in meinem dritten Lehrjahr, ging das mal. Nee, doch, in meinem dritten Ausbildungsjahr ging das los, dass wir das erste Mal mit einem Digitalrückteil in einer überbetrieblichen Ausbildung gearbeitet haben und wir 30 Sekunden auf ein Bild warten mussten. Ich glaube schon, dass das Konzept funktionieren kann, aber ich glaube, man muss anders rangehen, man muss einen anderen Mehrwert liefern. Also ich denke, auch heute, auch in Zeiten von KI, ist es so, dass du Hochzeiten, ich sage jetzt mal die klassische, wir brauchen ein Familienfoto. Ich glaube, dass das immer noch etwas ist, wo Menschen Geld für ausgeben möchten, weil das etwas ist, was sie selber, wenn sie diesen Wert sehen, nicht in der Qualität können, wie jemand, der eine Ausbildung hat oder der professionell unterwegs ist. Aber ich denke, es reicht nicht alleine aus, ich mache Fotos. Ich glaube, dass man heute einen Mehrwert liefern muss. Das heißt, man muss sagen, ich biete dir, also wenn wir jetzt wirklich mal in diesem Porträtbereich bleiben, ich biete dir jetzt irgendwie, ich mache dir noch das Layout für ein Hochzeitsbuch oder ich gestalte dir das und ich mache dir noch einen Film dazu, also auch dieses Thema Film oder also dieser Mehrwert auch da. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann muss man natürlich, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Schritt, die Qualität, glaube ich, also wenn ich mich heute daran erinnere, wie viele Fotostudios es gab, die qualitativ vielleicht nicht ganz so hochwertig waren, das würdest du dir heute, glaube ich, nicht mehr leisten können. Ich denke, wenn musst du qualitativ sehr hochwertig sein, du musst auch, glaube ich, vielleicht einen gewissen Stil haben. Also in der Hochzeitsfotografie gibt es Hochzeitsfotografen, die unwahrscheinlich gut damit verdienen, aber die bieten dann auch Coachings an. Also die gehen, also ich weiß zum Beispiel einen, das ist aus München, ist das so ein Couple, ich glaube, wenn ich den Namen nenne, kennen Sie Carmen und Ingo, die haben ein Konzept dahinter. Also da ist wirklich, die haben das Porträt, also die machen Hochzeiten, aber dann bieten die eine Woche Weiterbildung für Fotografen an. Dann findest du die auf Messen, dann sind das Speaker. Also das heißt, du bist nicht alleine bei der Fotografie, sondern du hast so ein ganz großes Ding um dich herum gebaut, womit du zusätzlich noch Geld verdienen kannst. Die haben zum Beispiel eine Zeit lang auch für Lightroom so
Presets
ihre Looks
gemacht, also.
verkauft.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist es heutzutage. Und dann, und um das mal auch auf meinen Bereich zu setzen, das ist auch in meinem Bereich so. Ich glaube, egal in welcher Bereich du heutzutage in der Fotografie bist, reicht es nicht alleine, ich mache Fotos. Du musst deiner Nische oder zu deinem Bereich etwas aufbauen. Sei es jetzt in der Hochzeitsfotografie, dass du sagst, zum Beispiel, also bei Karl und Ingo, die bieten ja auch so ein Lookbook an für Location Scouting für die Bräute und Bräutigame. Also da ist ein, das ist eigentlich schon ein Unternehmen, also es ist ein richtiges Konzept. Und bei mir ist es zum Beispiel so mit den Direktkunden, ich biete halt auch einen Mehrwert an. Also erstmal natürlich mache ich auch Film, klar, aber ich coache die Leute. Das heißt, ich biete denen an, dass die, also die viele Unternehmen zum Beispiel in meinem Bereich, die haben das Problem, dass dann die Sekretärin zum Beispiel Fotos machen muss auf irgendwas in einem Event oder die Marketingabteilung soll auf einem Event auch noch Bilder machen. Und das sind dann aber manchmal auch so interne Geschichten, wo sie Bilder brauchen, wo es aber vom Budget nicht reicht, um jemanden reinzuholen. So, und dann laufen die mit dem Handy los. Und dann sind aber alle am Ende unglücklich, weil die Fotos nicht gut sind, weil das nicht so dargestellt ist. So, und denen die Möglichkeit zu geben, ein wenig zu verstehen, wie man bessere Fotos machen kann, ist zum Beispiel etwas, wofür die gerne Geld ausgeben. Das heißt, ich mache halt so Weiterbildungen für diese Abteilung. Und jetzt denken viele, ja, dann nehmen die ihren Job weg. Nee, ganz im Gegenteil. Die verstehen erstmal meinen Job. Weil oft viele verstehen ja nicht, was hinter meinem Job steckt. Die denken, da kommt die Fotografin und knipst. Den Spruch höre ich so oft. Der ist ja noch nicht mal abwertend gemeint. Der ist nur aus einem Unverständnis heraus entsteht dieser Satz. Und wenn du dann diese Leute schulst, erstmal kennen die mich dann. Die denken, ah, das ist die Viviane, die ist sympathisch, die hat uns was beigebracht, das ist gut. Und dann, wenn die so eine Situation haben, erinnern die sich an mich und rufen an. Und dann sind die auch bereit, eher einen anderen Preis auf den Tisch zu legen. So, und das ist ja nicht nur das, das ist ja auch dadurch, dass ich halt Kommunikationsdesign studiert habe, kann ich auch noch mal andere Coachings machen. Das heißt, ich bin auch viel im Unternehmen, vor allem im Mittelstand unterwegs, wo ich erstmal hingehe und sage, okay, was ist eure Zielgruppe? Wo müssen wir visuell hin? Das heißt, ich mache mit denen ich nenne das visuelles Coaching, wo man halt wirklich guckt, wie können wir ihre Werte und das, was sie tun, in eine Bildwelt oder in eine Videowelt, also generell in etwas Visuelles umsetzen, wo sie sich wiedererkennen. Und das ist etwas, was ich im Studium gelernt habe. Also ich hätte nie gedacht, dass mein Studium da mich jetzt sowas von unterstützt in dem, was ich tue, um noch mal ganz anders auf Kunden zugehen zu können.
Kannst du
Das
das
heißt,
ein bisschen vertiefen
ja.
mit dem visuellen Coaching? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Wie sprichst du mit Kunden? Was machst du?
Naja, also es ist in der Regel so, wenn Kunden auf mich zukommen, sagen sie, weiß ich nicht, wir haben Webseiten-Relaunch oder wir brauchen neue Fotos, beispielsweise. Kennt jeder diese Art Fragen. Und dann sage ich, okay, wofür braucht ihr die? Wofür, was ist die Zielgruppe? Was sollen diese Kunden bewirken? Also diese Fragen stellt eigentlich fast jeder von uns, nur dass man sie nicht in ein Coaching packt. Und ich sage, okay, bevor wir überhaupt hier Fotos machen, die am Ende nicht zum Ziel führen, was ihr wollt. Weil ich sage mal, schöne Fotos kann halt jeder machen, aber es geht ja darum, ein gutes Bild soll ja eigentlich das übertragen, was sie aussagen wollen oder soll die Zielgruppe erreichen. Das heißt, du kannst zwei verschiedene Fotos von einer Situation machen, vielleicht von der gleichen, die müssen aber anders aufgebaut sein. Entweder willst du Mitarbeiter gewinnen oder du willst mehr Sichtbarkeit beim Kunden erzeugen. So, wenn du beim Kunden zum Beispiel eine Sichtbarkeit erzeugen willst, dann interessiert den vielleicht eher das Produkt. Den Mitarbeiter, den du gewinnen willst, interessiert aber eher das Miteinander mit diesen Menschen auf dem Bild. Und da ist vielleicht der junge Auszubildende mit der Meisterin oder da muss eine andere emotionale Ebene stattfinden. Und das ist der gleiche Ort im Unternehmen, aber anders aufgenommen mit einem anderen Inhalt. Und das versuche ich denen zu vermitteln. Das heißt, in diesen Workshops, die laufen manchmal online, aber mir ist es lieber vor Ort, wenn das möglich ist. Dann gehen wir rein und ich stelle diese Fragen. Was ist denn das Ziel? Wo ist die Zielgruppe? Was will diese Zielgruppe? Was sind die Herausforderungen dieser Zielgruppe? Wie müssen wir kommunizieren? Und oft stellt man sich heraus, oder das ist auch oft in den Social Media Bereichen, die sie nach außen transportieren, dass die überhaupt nicht die Themen thematisieren, die die Zielgruppe anspricht. Und das ist etwas, was ich mit denen mache, dass ich erstmal wirklich in diese Analysen reingehe. Und aus den Analysen heraus sage ich, okay, wir haben das und das Ziel, das müssen wir zum Beispiel mit Bildern darstellen, die, ich sage jetzt mal ganz extrem, alle auf Augenhöhe sind. So. Oder ihr seid jetzt ein Unternehmen, auch ganz klischeehaft, Maschinenbau, in welche Farbe denkst du, es muss neutral, es muss kühl, es muss. Also Farben haben ja auch Wirkung, dass du zum Beispiel überlegst, welche Farbe passt denn zum Unternehmen. Also zum Beispiel, wenn du eher im Sozialen bist, dann würdest du nicht mit kühlen Farben arbeiten. Oder auch so Sachen, du hast ein Unternehmen, habt ihr eine Konkurrenz, welche Farbe darf zum Beispiel nicht im Bild auftauchen? Also das ist ja, das sind ja so Gedanken, die dahinter stecken. Und ja, und das vor allem im Mittelstand, ich rede jetzt wirklich von Mittelständlern, weil in größeren Konzernen hast du natürlich eine Agentur, hast du ja meistens auch Designer mit an Bord, die festangestellt sind, die das halt alles können oder wo das schon definiert ist. Aber im Mittelstand ist es so, dass die oft da überhaupt keine Ahnung haben und die auch gar nicht auf die Idee kämen, eine Agentur zu engagieren. Und das ist praktisch mein Schwerpunkt, wo ich mich halt sozusagen diese Nische entdeckt habe für mich, wo ich gemerkt habe, das funktioniert. Und dann kann ich auch mit denen ganz anders arbeiten und vor allem auch langfristig, weil wir natürlich auch in so einem Seminar bekomme ich halt mit, ah, okay, da können wir noch ansetzen, da können wir noch ansetzen. Das heißt, ich kann mit denen auch Ideen entwickeln, wie geht denn der Weg weiter? So, reden wir nicht nur, also dann kann es sein, dass wenn vorher gesagt wird, wir haben einen Webseitenlaunch, wir brauchen Fotos, dass es einem Fotoshooting am Ende eine Social-Media-Strategie wird, die ich halt monatlich betreue. Und das ist mein Ansatz und mit dem fahre ich mittlerweile sehr, sehr gut und das funktioniert. Aber das ist halt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen vom Anfang, da kam jetzt zu diesem Fotostudio, wird das heute noch funktionieren? Ich sage nein. Ich sage also, wenn ich jetzt zurückblicke von früher, nein, es funktioniert nur, wenn du mehr Angebot machst und weg, was heißt weggehen? Also du bleibst ja schon beim Visuellen, aber du musst es anders verpacken und du musst einen Mehrwert schaffen.
Ja, es geht nicht nur
Weil
mehr
ohne den
darum,
machst du
irgendwie
nichts.
Bilder auszudrucken und den Leuten in die Hand zu drücken, weil das kann
Das
halt am Ende dann
funktioniert
jeder
nicht mehr.
machen. Ja,
Ja.
das verstehe ich. Du hast vorhin gesagt, dass du quasi dir immer wieder auch neue Sachen überlegst, mit denen du Mehrwert schaffst. Wie häufig erfindest du denn neue Produkte?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil das sehr häufig passiert. Also es kann sein, dass ich alle 3 Monate was Neues entwickle.
Cool.
Und ich mache das aber wirklich, also oft kommen mir die Ideen, wenn ich mit Kunden in Kontakt bin.
Ja, klar.
Also ich habe ja irgendwann also dass ich jetzt ganz klar sagen kann, wer sind meine Kunden, das ist ja auch ein Prozess gewesen. Es war ein Prozess von über 3 Jahren,
Ja.
bis ich wusste, wer sind die denn? So, und wenn du dann einmal bei diesen Kunden bist, in einem bestimmten Bereich, dann verstehst du ja diese Branche, dann verstehst du, was bei denen los ist. Und dann ist es wie so ein Puzzleteil, was zueinander führt. Und wenn du dann mit einem wachen Blick rangehst, dann siehst du, ach krass, das könnte man auch noch anbieten. Und das, also oft ist es so, dass ich so viele Ideen habe, dass ich die erstmal ab hinschreiben muss und die Kunden damit überfordern würde, dass ich immer, also dass ich meistens viel, viel weiter bin als meine Kunden und ich das aber erstmal aufschreibe und dann immer so peu à peu also mit reinbringe. Also zum Beispiel jetzt diese Social Media Betreuung, das hat, ja, das war auch eine Sache, die hat sich im Dezember erst entwickelt und im Februar habe ich den ersten Kunden gehabt. So, und also das sind dann auch so Sachen, dass ich gemerkt habe, hey, da ist eine Lücke. So, und die Lücke kann ich füllen. Und das ist aber nur möglich, wenn du deine Zielgruppe sehr gut kennst. Und wenn du dich in der Zielgruppe bewegst, und das ist auch etwas, was ich immer auch, hatten wir ja auch in dem Workshop, den ich bei euch gegeben habe, ich sage mal, es ist ja schön, auf Social Media unterwegs zu sein, dass dir Fotografinnen folgen, aber es bringt dich ja nicht weiter, du brauchst ja die Kunden,
Ja, genau.
so, die du möchtest, und
Ja,
die
das
sollten
stimmt.
dir folgen. Und wenn du dann irgendwann anfängst, darin zu arbeiten, dass dir die Kunden folgen, die du haben möchtest, dann bist du natürlich auch auf deren Seiten unterwegs. Das heißt, du liest, was die herstellen, du liest, was die wieder bewegt. Also wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel unterwegs bin, gucke ich mir meistens an, Unternehmen, die mich interessieren. Das heißt, ich gucke mir an, was die machen, ich kommentiere die Sachen. Also ich kommentiere eigentlich so gut wie nie bei Kollegen, sondern bin halt bei diesen Unternehmen auf den Seiten. Und dann sehe ich wieder Sachen, denke ich, Moment, da braucht jemand Hilfe. Also es kommt nicht so, oh Gott, das sieht schlecht aus, sondern ich denke mal im ersten Moment, der braucht Hilfe. So, und dann habe ich aber sofort die Hilfe im Kopf und gehe mit dieser Idee der Hilfe oder ja, den Gedanken, den ich da habe, direkt auf diesen Kunden zu.
Das heißt, stopp, da muss ich kurz einhaken. Du hast eine Idee, dann arbeitest du quasi dieses Konzept aus, Fotografierst du das dann auch oder hast du irgendwas, was du zeigen kannst, damit die Leute sich das vorstellen können? Und dann gehst du direkt, keine Ahnung, zu Borgo Milano und sagst: Guck mal, ich habe das bei euch gesehen. Ich weiß, wie man das richtig, richtig gut machen kann, weil ich weiß, was ihr damit eigentlich erreichen wollt. Das ist meine Idee. Habt ihr nicht Bock, dass wir zusammenarbeiten? Oder.
Viel, viel simpler. Ich habe eine Idee und sage einfach, ich erzähle die Idee.
Ja, okay.
Ich zeige noch nicht mal Fotos.
Okay, geil. Ja, fair point.
Also ich sag mal so, wir Menschen sind ja ganz einfach gestrickt. So, also ich meine, wenn wir irgendwie ein Problem haben, oder du oder ich oder wer auch immer, dann hast du ja irgendein Problem und das willst du gelöst haben.
Ja.
Und weißt du, bei uns Fotografen, ich habe ja selber auch ein Coaching hinter mir, da war es ja genauso. Warum habe ich dieses Coaching angefangen? Aus folgendem Grund, weil natürlich hatten die Ergebnisse auf ihrer Seite, aber am Ende haben die gesagt, du willst langfristig Kunden binden und du möchtest aus der finanziellen Unsicherheit raus. Das war mein Triggerpunkt. Das ist das, wo ich die ganze Zeit nach gesucht habe.
Ja.
So, und deswegen bin ich dann zu ihnen gegangen. Und das ist ja nicht anders bei den anderen Kunden, die ich habe. Die haben irgendeinen Trigger. Die haben zum Beispiel, also aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt der Kunde, den ich gerade im Social Media betreue, der hat sich halt geärgert, dass die Dönerbude oder der, nee, die Döner war es nicht, aber ein italienisches Restaurant um die Ecke eröffnet hat und im Dorf, wo er ist, bekannter ist als sein Unternehmen, was international unterwegs ist. Und da hat er gesagt, das geht nicht, wir müssen Social Media stärker werden. Das war sein Trigger. Das klingt jetzt banal, aber so ist es. Und
Ich muss kurz
ich
dazwischen fragen.
keine Nachweise. Ich
Das
hatte
ist
keine Nachweise. Ich habe einfach die Ideen präsentiert und es
okay.
hat funktioniert.
Aber das Unternehmen, für das du das jetzt machst, das ist einfach jemand, der stinkig darauf war, dessen Restaurant mehr bekannt ist als er mit seinem internationalen Unternehmen und er macht nichts, was mit Essen zu tun hat.
Richtig.
Okay, geil. Oh mein
Also,
Gott.
so ist es ja manchmal. Also, es ist ja auch, ich meine, wir haben ja alle unsere, ich sag mal, inneren
Ja.
Geister ist der falsche Begriff, aber
Ich
so
weiß,
unsere
was du meinst.
inneren Kollegen, die uns triggern. Also, kennst du doch auch, guckst du auch bei Instagram und denkst, hey, wieso hat er den Job und ich nicht?
Ja.
So, ich meine, die Gedanken kennen wir.
Na klar.
Genauso ist das bei den anderen in der Branche. Ich meine, das sind ja alles nur Menschen. Natürlich steht da irgendwie großer Name hinter, aber am Ende sitzen da Menschen. Und diese Menschen haben Bedürfnisse. Und wenn du diese Bedürfnisse kennst, dann gehst du rein und hilfst ihnen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Also es einfach so funktioniert es ja. Und das heißt, du musst aber wissen, was sind denn diese Bedürfnisse? Und diese Bedürfnisse, und das meine ich auch mit diesem, ich gehe dann rein, komme mit der Idee, die kommt ja nicht von irgendwo her, die kommt ja aus der Branche. Das heißt, wenn der das hat, dann hat der andere das auch.
Die kommt ja
Und
eigentlich sogar von dem Kunde, den du pitchst, ne? Weil du bei
genau.
dem irgendwas gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, das ist der Trigger, der bei mir jetzt das Produktdenken ausgelöst hat. Und jetzt gehe ich damit einfach wieder zurück an den Kunde, weil er ja offensichtlich das Problem hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass andere in der Branche das gleiche Problem haben.
Genau. Und das ist auch, also ich
Das ist
komme auch
gut.
nochmal auf das Webinar bei euch zurück. Das hatte ich ja auch, ich hatte ja so ein Kundenbeispiel im ersten Webinar, wo ich auch erzählt habe, dass ich, also eine Strategie ist ja bei mir auch, wenn ich also Fotodokumentation, also Veranstaltungen fotografiere, mache ich das ja meistens in einem Bereich, in dem ich ja Kunden akquirieren möchte. So. Und dann sitzen natürlich, dann ist das erstmal schon ein Kunde aus der Industrie, den ich habe, für den ich arbeite. Das heißt, man sieht mich als Fotografin. Das heißt, alle sagen, hey, da ist eine Fotografin. Unser Kunde vertraut denen, also vertrauen wir der schon mal. Das heißt, dieser Vertrauensvorschuss ist schon da. So. Und dann sitzen da die ganzen GeschäftsführerInnen. So. 100 Stück an der Zahl. Und die gehen natürlich auf die Bühne und präsentieren sich. Und wie gesagt, da war eine Situation, da habe ich jemanden auf der Bühne gesehen. Ich habe diese Slides gesehen. Ich habe gehört, worüber der spricht. Ich habe da gesagt, boah, also mir sind in dem Moment so viele Ideen gekommen. Ich so, oh Gott, der braucht Hilfe. Und dann bin ich sofort auf den zu, nachdem er von der Bühne runter war, und habe gesagt, hey, ich fand deinen Beitrag toll hier, dein super. Ich habe ja mitgekriegt, das und das sind deine Herausforderungen. Ich hätte ein paar Ideen für dich, wollen wir telefonieren. Hat er sofort mir die Visitenkarte in die Hand gedrückt und gesagt, klar, ruf mich nächste Woche an.
Cool.
Ja, und was passiert, ist ein Kunde jetzt von mir.
Ja, cool. Würdest du sagen, dass du akquiseaffin bist? Also macht dir Akquise Spaß?
Ja, ich muss auch gestehen, so ein bisschen bin ich da ja auch eine
Ja.
Rampensau.
Das, ich finde, das hört man so ein bisschen raus und das ist schon auch was, was einem durchaus helfen kann in der Akquise von neuen Kunden, so, ne? Oder überhaupt in Kontakt zu treten mit irgendjemanden. Also, was ich da so raus
Ja,
mitnehme, ist dieses sich selbst bewegen, ne? Weil sonst
musst du.
Von alleine finden einen die Leute in der Regel nicht. Ich habe jetzt gestern erst gelesen, wir haben 43.000 angemeldete Fotobetriebe in Deutschland. Da ist es relativ schwierig, einfach so mal bei seinen Traumkunden aufzufallen, ne?
Total. Also es ist ja auch so, und da machen wir uns nichts vor. Ich meine, es gibt ja immer wieder diese Werbeanrufe oder diese Nachrichten. Ja, die Akquise-Strategie schlechthin.
Ja.
Innerhalb von sonst so vielen Wochen neue Kunden. Ja, ist ja ganz schön, dass es diese Sprüche gibt, aber die Wahrheit sieht anders aus. Die Wahrheit sieht halt so aus, dass du unwahrscheinlich viel dafür tun musst, um an neue Kunden ranzukommen. Vor allem, wenn du in einem bestimmten Bereich bist, reicht es halt nicht, eine Webseite zu haben, mal einen Post pro Woche zu machen. Ja, vergiss es, pack ein. Das kannst du vergessen, weil das Problem ist, wir haben ja mittlerweile einen Markt mit einem Überangebot. Erstmal an Fotografinnen und gleichzeitig aber auch an Medien. Das heißt, Social Media ist voll. Und die Leute sind ja auch manchmal müde. Also ich kenne es ja auch, ich habe da nicht immer Bock aufs Handy zu gucken. Also da ist ja auch eine Müdigkeit da. So, und dann ist es natürlich schwierig, an diese Leute ranzukommen. Und ich sag mal, am Ende ist die Frage, was ist deine Strategie und wo fühlst du dich wohl? Also das, was ich jetzt erzähle, das bin halt ich. Also ich habe auch kein Problem, in einer Gruppe oder vor einer Gruppe zu sprechen. Also ich bin auch jemand, die auch auf einer Bühne ohne Probleme steht und da halt Vorträge hält. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Das fällt mir leicht. Aber das kann halt nicht jeder. Und das ist auch nicht für jede Branche gewünscht. Also in der Branche, wo ich bin, muss man einfach sagen, das ist sehr männerdominierend. Oft mein Alter plus. Und wenn dann eine Frau kommt, die dann einfach mal eine Ansage macht, das finden die gut. Aber das ist auch diese Hands-on-Mentalität, die bin ich aber auch. Also meine Kunden sind eigentlich ähnlich wie ich. Also diese Geschäftsführer, meistens sind es Männer, denen ich dort begegne, die haben auch wie ich ein Kind, die sind verheiratet, die sind so Mitte, also ich bin jetzt 46, also die gehen so auf die 50 zu, haben gerade den Laden irgendwie für 2, 3 Jahre übernommen und merken, wir müssen uns anders aufstellen. Das heißt, ich spreche da mit jemandem, der ähnlich tickt wie ich. Und da habe ich natürlich die Türe sofort. Also das ist so einfach dann, wenn man so auf Augenhöhe spricht. Wenn du da einfach in einem Bereich bist, wo ja die Kunden eigentlich so ticken wie du, also ich könnte zum Beispiel nie Modefotografie machen. Ich würde eingehen, das kann ich nicht. Das ist ein ganz anderer Bereich. Das ist nicht meine Mentalität von Menschen, sage ich mal so schön. Also ich kann auch zum Beispiel, wenn ich manchmal in den Unternehmen bin oder in den Fabriken stehe, da fällt halt mal ein Spruch. Dann kriegen die einen Spruch zurück. Und dann lachen alle und dann ist die Sache geklärt. Und da rede ich jetzt nicht von, also ich meine, klar, da ist einfach ein anderer Ton. Aber da musst du halt anders mit umgehen. Und für mich ist es okay, damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man jetzt, ich meine, ich habe ja auch viele Kolleginnen, die da anders ticken, die würden sofort sagen, ey, was soll das? Die würden vielleicht an die Decke gehen oder würden gar nichts sagen, würden vielleicht pikiert sein, was auch total in Ordnung ist. Aber dann wären die in der Branche falsch. Und ich glaube, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein, zu gucken, was bin ich für ein Typ und wo passe ich denn rein und welche Art von Menschen treffe ich denn in den Branchen an und wo fühle ich mich am wohlsten? Deswegen so zum Beispiel Beraterbereich, klar kann ich das fotografieren, aber da fühle ich mich nicht so wohl und will ich auch gar nicht rein. Ich will jetzt nicht mit Aktionären zu tun haben. Das ist nicht meine Welt.
Was glaubst du, sollten Fotografinnen und Fotografen heute können, um sich im Markt zu behaupten?
Verkaufen.
Das ist das Wichtigste?
Und Marketing. Ja, also ich glaube, natürlich erstmal fotografieren an erster Stelle. Also sie sollten Ahnung von Fotografie haben, sie sollten Ahnung von Licht haben. Sie sollten auch Ahnung haben, wie sie gut heute auch, also ich sag mal, ja, schon wissen, wie sie mit Bildern arbeiten können. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, und das ist ein Skill, den wir einfach in den Ausbildungen nicht lernen, hat mit Verkaufen zu tun. Weil selbst wenn du eine Ausbildung hast oder Studium kommst, du lernst ja nicht, wie verkaufst du. Und Verkaufen ist ja leider auch immer ein Begriff, der sehr negativ konnotiert ist. Ging mir ja auch so. Und ich habe irgendwann aber gemerkt, nee, Verkaufen ist eigentlich gar nicht so negativ, weil Verkaufen ja auch bedeutet, du bietest etwas an, was jemand anderen unterstützt oder hilft. Das ist eigentlich, was du tust. Das ist Verkaufen. Und Da geht es nicht, dass du jetzt zur Verkäuferin wirst oder zum Verkäufer, der jetzt, ich sag mal, der alte Versicherungsmakler, der vor der Türe stand und geklingelt hat, oder der Vorwerkverkäufer vor der Türe. Das ist es halt nicht mehr, sondern es ist ein, dass du dir ganz bewusst bist, was für Skills du hast, was du kannst. Und da rede ich nicht von der Fotografie, sondern von dir selber, von deinen Eigenschaften. Und dann zu überlegen, welche Zielgruppe hast du, mit denen du, ja, wo du am besten deine Fähigkeiten unterbringen kannst. Und das hat mit Verkaufen zu tun, das hat auch mit Marktanalyse zu tun. Also ich glaube, dass das ein Skill ist, der immer wichtiger geworden ist, also sich zu vermarkten zu können. So. Und das macht, finde ich, 60% unserer Arbeit mittlerweile aus.
Ja, mindestens, oder?
Wenn nicht sogar noch mehr. Na
Ja,
klar,
und
weil
dann.
du gehst sonst unter in der Masse.
Ja.
So. Und vor allem auch in der Veränderung in der Wirtschaft. Ich meine, wir haben nun mal im Moment die große Problematik, dass unsere Wirtschaft leider etwas kränkelt. Das heißt, die Unternehmen sind zurückhaltend, die geben nicht mehr so viel für Marketing aus,
Du spürst
die,
das auch?
ja, na klar. Also das zieht sich durch die Bank. Also ich meine, in der ganzen Gesellschaft ist das angekommen. Ich meine, reden wir über die Spritpreise, da geht es auch schon los.
Ja.
Und ich hatte auch letztens, hatte ich mit Fotografinnen vom BFF einen Call, wo es auch darum ging, fand ich auch eine sehr schöne Frage, wie habt ihr die Preise vor 10 Jahren gehabt und wie sind sie jetzt? So, und das Interessante war dann, das fand ich auch ganz spannend, wir reden zum Beispiel über Editorial-Jobs, wo die Preise sich seit über 10 Jahren nicht geändert haben.
Ui.
Das heißt, wenn du rausgehst, bist du halt, was haben wir gehabt? Ich glaube, vielleicht für 400 Euro hast du den ganzen Tag, wo alles drin ist. Wenn du zum Beispiel für,
Bitte was?
ja, also für Editorial-Jobs Zeit oder ja, also diese klassischen Sachen,
Wahnsinn.
450 und ich glaube, 450 ist so Maximum, aber da ist halt alles drin. So. Und dann ist halt die Frage, kann man sich solche Jobs noch leisten oder sieht man diese Jobs, ich sage jetzt mal, als eine Liebhaberei oder wie auch immer, sondern sagt, man macht die, um irgendwas Schönes im Portfolio zu haben und vielleicht an Leute ranzukommen, an die man so nicht kommt, vielleicht darüber auch Kontakte aufzubauen, so muss man das sehen. Aber diese Preise haben sich nicht geändert im Editorial, überhaupt nicht. Und das halt seit über 10 Jahren nicht. Und das muss man sich mal klar machen, vor allem in dem Hinblick, dass wir einfach eine Inflation haben, dass wir Verteuerungen haben. Und wir haben halt auch, wie gesagt, gerade eine wirtschaftlich schwierige Situation. Und vor allem die Menschen sind zurückhaltender, was Sachen ausgibt. Menschen, also viele Unternehmen, ja, entlassen gerade auch Menschen. Und das ist natürlich, da denken die als letztes daran, einen Fotografen zu beauftragen. Und in diesem Marktgefüge sind wir. Und dann kommt natürlich, da komme ich wieder auf die KI hinzu, dass, wenn man mal sich Sachen anschaut, auch immer mehr KI-generierte Bilder auf dem Markt auftauchen und die
Ja.
auch mittlerweile sehr, sehr gut
Ja,
sind.
ja.
Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also, ich sag mal, große Unternehmen, vor allem im Stilllife-Bereich, Möbelhäuser, haben mittlerweile, bauen ihre Stellen ab für Fotografen. Es gibt ja dann immer diese großen Hallen, wo Fotos gemacht werden,
Ja.
richtige Szenerien aufgebaut werden. Das wird abgebaut. Die entlassen gerade ihre Leute oder stellen oder beauftragen die Freelancer nicht mehr. Und stattdessen stellen die jetzt Leute ein, die das Ganze prompten. So, und die Ergebnisse sind nicht mehr vergleichbar. Also du siehst den Unterschied nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen, aber es ist ja auch so, dass wir die Unterschiede sehen als Fotografen oder als Bildgestalter. Der Endkunde sieht ja sowieso keinen Unterschied. Ne? Wenn ich meiner Mutter jetzt ein KI-Bild hinlege, dann sagt die auch schönes Foto.
Richtig,
Wo wir
genau.
eventuell
Und
noch sehen, dass das definitiv kein Foto ist. Ne?
richtig. Oder selbst da, also ich sehe es teilweise bei den Still-Life-Sachen, sehe ich es teilweise nicht mehr. Muss ich gestehen. Also ich hatte jetzt auch eine
Ja.
Kollegin, die macht sowas und ich habe es so angeguckt und ich habe gedacht, wow, also ich sehe das nicht mehr.
Wow.
Also hätte sie es mir nicht gesagt, ich hätte es nicht gesehen. Also vor
Ja.
allem im Still-Life.
Okay.
Und da sind wir einfach also muss man einfach sagen, ich glaube, wir sind im Moment in einer Veränderung im Markt, die es so noch nie gegeben hat. Also ich meine, wenn ich überlege, ich habe noch im Labor gestanden mit Filmentwicklung und jetzt gehe ich hin und sage ChatGPT oder Firefly oder wie auch immer, ich brauche jetzt ein Foto, mach mal und dann ist es da. Das ist ein Sprung, eine Veränderung innerhalb der letzten, ja, 30 Jahre. Das hat es in der Fotografie in so einer krassen Form noch nicht gegeben.
Ja, das stimmt.
Das ist etwas, das ist so ein bisschen, ja, eine Zeit wie damals der Industrialisierung, sage ich mal
Ja,
so.
mindestens, mindestens, das sehe ich auch
Genau.
so. Aber wie siehst du denn die Zukunft der Fotografie einmal generell, aber auch im Hinblick auf dein Fachgebiet Employer Branding?
Also generell betrachtet denke ich, dass es weniger von uns geben wird, weil wer sich nicht im Markt behaupten kann, und da spreche ich wieder auf eine Positionierung, da spreche ich von weg vom einfachen Fotograf, also Fotografen oder Fotografin bis hin zum, ich biete Mehrwerte an. Wenn du da nicht mitgehst und auch nicht wach bleibst, was passiert gerade auf dem Markt? Und da rede ich auch von Techniken. Also zum Beispiel, da rede ich auch KI nicht nur für die Bildgenerierung einzusetzen oder Bildbearbeitung einzusetzen, sondern da rede ich auch von KI vielleicht für Marketing einzusetzen oder KI für die Webseite einzusetzen. Also du hast ja so viele Möglichkeiten auch für dich, dir auf einmal Assistenten zu bauen, die du vielleicht vorher gar hättest bezahlen müssen. Ich rede jetzt von bürokratischen Sachen
Ja,
oder
ja, ja.
Social Media. Also das kannst du dir ja alles bauen mittlerweile und
Ja.
hast auf einmal zwei Mitarbeitende, das sind aber KI-Agenten.
Ja.
So, also ich glaube, dass man da mitgehen muss und ich glaube, die, die das tun und weiterschauen, was muss ich auf dem Markt machen, was für Herausforderungen haben Kunden, die werden es schaffen. Und ich denke auch, die werden auch weiterhin in den nächsten Jahren Fotos machen, weil es gibt Bereiche, und da rede ich von, ich sage jetzt mal, der klassischen Reportagefotografie, die wird nicht aussterben. Ganz im Gegenteil, die wird immer noch wertvoll und wichtig sein. Hochzeiten werden nicht mit KI generiert, Familienbilder, all diese Dinge, die mit echten Situationen zu tun haben, die werden nicht über KI generiert werden. Und auch um auf meinen Bereich zu kommen, das Employer Branding, das wird ähnlich sein. Also Mitarbeiter im Unternehmen, ein Porträt des Geschäftsführers, vor allem wenn es darum geht, Authentizität und Echtheit und auch Vertrauen aufzubauen, das wird nicht mehr mit KI umgesetzt, weil einfach das dann auch ja, die Außenwirkung des Unternehmens verändern würde.
Ja, vor allen Dingen aber auch nicht zum Positiven, sondern eher zum
Richtig.
Negativen, weil wenn die, das merke ich jetzt so, ne, wenn du so Avatar-Videos von irgendwelchen Unternehmen siehst, die einfach noch extrem schlecht sind, dann verbrennen die ihre Reputation so krass damit, dass die Leute einfach kein Vertrauen mehr haben. Das heißt, du kannst das Vertrauen zu deiner Zielgruppe so schnell zerstören damit, ohne dass die das verstehen, und dann hast du so, musst du so viel Zeit wieder investieren, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Dass ich das, also ich glaube schon, dass das in ein paar Jahren oder Monaten einen Level erreicht hat, wo das der Endkunde vielleicht nicht mehr merkt. Weil wenn du dir mal 11 Labs anguckst oder sowas mit ihrem Stimmkram und so, das ist einfach saukrass. Ja, also das muss man schon einfach sagen. Das ist richtig, richtig gut. Aber bis das voll funktionsfähig implementierbar ist als Live-Avatar, der als echter Mensch dann auch wahrgenommen wird, da sind wir halt noch nicht. Und das macht
Ja,
vieles
da
kaputt.
muss ich leider unterbrechen. Das
Ja.
geht schon, weil ich war letztes Jahr hier auf der KI-Messe der größten in Europa. Die gibt es gar nicht. Ich habe gerade den Namen vergessen.
Ja.
Und habe da mit im Publikum gesessen, weil ich wissen wollte, was ist State of the Art? Wo stehen wir gerade? Um auch
Okay.
zu wissen, was kann ich für mich mitnehmen, um meinen Kunden Sachen anzubieten.
Ja,
Deswegen
cool.
auch da übergreifend zu gucken, was gibt es. Und ich gehe da nicht auf Fachmessen der Fotografie, sondern ich gehe auf andere Fachmessen,
Ja, klar.
um einfach up to date zu bleiben, weil das brauchst du, um auch mit deinen Kunden anders kommunizieren zu können.
Ja.
Es gibt die Avatare mittlerweile schon, aber das kostet unwahrscheinlich viel Geld
Ja.
und die sind dann auch sehr gut. Also man erkennt es dann nicht mehr und die sind fantastisch, aber es ist einfach auch mit Kosten verbunden. Und ich sage jetzt mal, auch da ist immer die Frage, was hast du für ein Unternehmen und was kannst du denn da zum Beispiel anbieten? Also zum Beispiel, wenn du jetzt so einen professionellen Avatar haben möchtest, der wirklich so funktioniert, brauchst du immer noch ein Videoteam.
Ja.
Und das ist nicht mal eben, natürlich gibt es diese Sachen mit Handyvideos und so gedreht, aber die sehen dann künstlich aus und das sieht dann nicht echt aus. Aber wenn du es halt echt haben willst, dass es nicht mehr erkennbar ist, dann musst du Geld in die Hand nehmen und dann brauchst du wieder Leute, die Ahnung haben, wie man es umsetzt. Ich glaube, das ist die Sache oder die Chance auch von uns, die visuell unterwegs sind, dass man einfach den Markt kennen sollte, wissen sollte, was ist denn da gerade los, auch zu wissen, und da kommen wir wieder auf die Idee, was kann ich denn anbieten, was mein Kunde brauchen kann, um da weiterzukommen? Weil die Kunden werden ja nicht halten, die werden ja nicht sagen, wir nutzen keine KI, sondern die wollen ja, die verändern ja. Und das ist ja auch in vielen Unternehmen, dass die mittlerweile ihre eigenen KI-Bots erstellen und, je nachdem, wie sie aufgestellt sind. So, und das ist halt dann die Frage, was kann ich mit dem Handwerkszeug, was ich mitbringe, anbieten, um damit eingreifen zu können, um da mitspielen zu können. So, und als Hintergrund auch da Thema KI-Avatar. Ich habe zum Beispiel für ein Unternehmen, haben wir die eigenen Mitarbeiter professionell gedreht, damit sie daraus Avatare erstellen können. Das haben wir ihnen angeboten und haben dann auch direkt gesagt, die und die Plattform. Und sie haben das jetzt noch nicht im Einsatz, weil die Plattformen noch nicht ganz so ausgereift sind, aber ich habe auch noch mal weiter und ja, und die sind aber gerade dabei, wieder eine neue Version hochzuladen und die sind schon besser. Also das heißt, es ist jetzt eine Frage von einem halben Jahr, da werden die damit online gehen. So. Und da ist halt der Punkt, so, da komme ich wieder dazu. Ich habe ja damit Geld verdient, dass ich diese Avatare erstellt habe. Jetzt können mich Leute verfluchen und sagen, ja, aber der arme Kameramann und so. Ja, aber hätten wir es nicht gemacht, hätten sie es trotzdem irgendwie gemacht. Und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, natürlich ist es so, dass da Jobs wegfallen werden. Machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, dass auch einige von uns auf der Strecke bleiben werden. Ich weiß auch nicht, ob ich in 5 Jahren noch fotografieren kann oder werde. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht. Weil der Markt ändert sich. Und der Markt ist unwahrscheinlich schnell geworden. Das ist auch der Unterschied zu früher. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, ich werde alt.
Du, ich glaube, das ist vielleicht
Jede Woche
Teil
was
dessen.
Neues rauskommt.
Ja,
Aber
das
gut, ich
stimmt.
versuche halt, solange es geht. Und dann ist halt die Frage, was kann ich sonst noch anbieten? Was für Fähigkeiten habe ich? Und wenn es am Ende dahin geht, dass ich vielleicht eher in den Beratungsbereich reingehe und von der Fotografie weggehe, das kann passieren. Ich kann es aber zu dem Zeitpunkt nicht ausschließen. Oder im Moment ist es so, dass ich mit Fotografie noch Geld verdiene. Das funktioniert, aber auch nur mit dem Konzept, weil ich halt einen Mehrwert anbiete und wo die Fotografie mit eingebunden ist.
Ja, das gibt einem schon auch einiges zum Denken, so, ne? Wie viel KI nutzt du denn? Und damit meine ich jetzt nicht, wie viele Bilder promptest du in der Woche oder am Tag oder sowas, sondern weil wir ja darüber gesprochen haben, dass der Einsatz von KI außerhalb der Bildgeneration oder Videogeneration ja eigentlich auch mit einem Teil bestimmt, wie flexibel du dich heute im Markt bewegen kannst. Kannst du das so irgendwie einschätzen, in wie viel Prozent du jetzt sagen würdest, machst du deine peripheren Arbeiten außerhalb der fotografischen Arbeiten? Wie weit sind die schon KI unterstützt?
Die Frage ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es in Prozenten ausdrücken kann, aber ich kann ja, also es gibt keinen Tag ohne KI bei mir. Und da rede ich nicht von Bildgenerierung. Da rede ich von zum Beispiel, wenn ich meine Workshops vorbereite, arbeite ich mit einem KI-Tool, wo ich meine Idee sofort dort reinprompte und der mir sofort den kompletten Workshop erstellt. Das ist zum
Mit
Beispiel
welchem
ein
Tool
KI.
machst du das?
Buffer.
Buffer.
Quatsch, nicht Buffer, Schüler,
Gamma. Geil.
Gamma.
Buffer ist.
Buffer ist was anderes. Gamma ist zum
Okay,
Beispiel.
Gamma kenne ich auch, nutze ich auch, ja, ist super.
Genau, dann ist meine Webseite natürlich eine Webseite, wo ich mit KI im Hintergrund arbeiten kann, die immer wieder neu anpassen kann. Also ich arbeite da mit OnePage, ja auch mittlerweile auf dem Markt sehr damit Werbung machen, KI-generierte Webseiten zu erstellen und die sind echt gut, muss ich sagen. Es ist echt, du kannst halt in Sekunden deine Webseite erstellen und die ist, die verkauft, so, also weil die einfach darauf ausgelegt ist. Das ist nämlich auch etwas, Fotografen denken ja oder viele, ja, meine Webseite ist da, um mein Portfolio zu zeigen. Nee, deine Webseite ist dazu da, Kunden zu generieren. Punkt. Und das funktioniert nicht nur einfach mit Bildern. Du musst da auch Texte drauf haben, dass die gefunden werden und all diese Dinge. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich komme mal wieder zur Frage zurück. Das heißt, natürlich, ChatGPT ist ein großer Punkt bei mir. Social Media ist halt bei mir komplett. Ich habe mir zwei Agenten gebaut. Ich habe einen Marketing-Agenten über ChatGPT und ich habe einen Social Media-Agenten über ChatGPT gebaut. Der eine heißt Gordon, der andere heißt Flora. Und mit dem spreche ich halt jeden Tag. So,
Ja,
dann mein
cool.
Marketing läuft über, ja, da habe ich zum Beispiel ein Tool, worüber ich die Adressen suchen lasse.
Ja.
Und das ist Clay. Und mit Clay habe ich im Endeffekt auch hoch spezialisierte Nachrichten für diese Kunden. Also auch das ist komplett KI gesteuert. So, und sogar jetzt,
Ich muss
ja,
mal
also
einmal
deswegen.
dazwischen fragen, wenn du es einschätzen kannst, wie viel Zeit Gewinn hast du durch den Einsatz dieser Tools, um dich dann mehr um deine Fotografie kümmern zu können? Also spürst du das?
Ja, also ganz gewaltig bei der Bildbearbeitung, weil ich habe ein Tool, das ist Evoto.
Ja,
Das ist
kenne ich.
auch KI gesteuert und jetzt nur so ein Beispiel, ich glaube, dann kann man es am besten nachvollziehen. Ich bearbeite ein Bild, Hautretusche und übernehme das komplett auf die anderen Bilder und die Bilder sind fertig. Das heißt, wenn wir jetzt von 20 Bildern sprechen, wo ich vorher vielleicht 3, 4 Stunden dran gesessen habe, ist die Bildbearbeitung mittlerweile in 45 Minuten abgeschlossen.
Und
So, also
davon
das
sind aber
macht.
wahrscheinlich 40 Minuten das erste Bild und dann 5 Minuten der Rest.
Nee, noch
Nee?
nicht mal.
Okay.
Also meistens ist es so, dass das erste Bild 15 bis 20 Minuten dauert. So,
Okay.
und dann steht der Look, dann ist alles getan und dann musst du es eigentlich nur noch übertragen und dann ist es Feintuning und dann geht man vielleicht noch mal in Photoshop rein und geht da noch mal an Punkte ran. Aber also in der Bildbearbeitung merke ich es gewaltig und vor allem merke ich es da auch gewaltig, weil ich früher die Sachen auch noch an Postproduktion rausgegeben habe, was ich heute nicht mehr brauche in dem Bereich, wo ich
Ja.
bin. Es gibt natürlich Sachen, die laufen auch über Postproduktion, wo es dann vor allem, wenn es das Thema jetzt wirklich große Produktion, Look, der übernommen werden muss, Anpassung, da bin ich dann raus mit diesem Tool. Aber wenn es darum geht, Mittelstand, Porträts, Corporate, keine Ahnung, das ist so schnell oder auch Freisteller generieren, das ist ein Klick. Und
Ja.
dann tauschst du aus und
Ja.
das war Sache, das ist einfach, also wie gesagt, da würde ich sagen, das sind mehr als 80% Zeitersparnis.
Ja.
Und das ist aber bei den anderen Tools auch so. Also ich sage jetzt mal, wenn ich von einem Tag spreche, hätte ich vorher 8 Stunden gearbeitet, brauche ich jetzt nur noch 4. So. Also es ist die Hälfte an Zeitreduktion. Und auch das
Wahnsinn.
Marketing ist komplett automatisiert bei mir im Hintergrund. Also während wir sprechen, laufen gerade komplett Kaltakquise-E-Mails raus. Das heißt, ich sitze hier, unterhalte mich und ich habe gerade jemanden, das ist eine KI, die im Hintergrund für mich Akquise betreibt.
Das heißt, du hast dir quasi deinen Marketing-Chabo gebaut. Und suchst über Clay die Adressen, fütterst dem dann die Adressen und der schickt die vorgefertigten E-Mails raus.
So in etwa, genau.
Cool.
Und das ist, was ich meine mit, man muss gucken, wo man ist und bleibt. Das heißt, ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Dadurch, dass ich ein Kind arbeite ich in der Regel von 9 bis 15 Uhr. Das ist mein normaler Tag, es sei denn, da muss alles laufen. Die Bildbearbeitung, die Steuer. Steuer könnte noch mehr KI generiert werden. Dafür
Ja.
habe ich auch noch nicht so das richtige Tool entdeckt.
Ja.
Ja, wobei das sind auch schon Verbesserungen, aber das ist noch das, wo ich denke, so, boah, da könnte es echt noch mal was anderes geben auf dem Markt.
Ja.
Gut, das kommt bestimmt auch noch.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Was glaubst du, ist der größte Fehler, den man heute im Fotobusiness machen kann? Wenn ich mir das alles so anhöre, was du erzählst, dann geht es ja sehr stark in die Richtung, stell dich neu auf, fokussier dich ein bisschen mehr und guck, dass du jegliche Hilfe, die dir KI irgendwie bringen kann, auch einsetzt. Würde daraus irgendwie, ich sag mal, ein Fehler resultieren, den man anderen Fotografinnen und Fotografen mit an die Hand geben sollte, den sie unbedingt vermeiden sollen?
Also ich sag mal, ich weiß nicht, ob man unbedingt von Fehler sprechen kann oder sollte, aber ich glaube, Stillstand ist ganz schwierig. Also ich glaube, wenn du, das ist das, was ich eben auch angesprochen habe, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der neu einsteigt und ja, oh, ich mache die Webseite, also so, dann ist die Webseite fertig, dann machst du ein bisschen was auf Insta und dann kommt nichts mehr. Dann hast du meiner Meinung nach keine Chance, überhaupt weiterzukommen. Also wenn du da nicht ein fettes Netzwerk hast, was irgendwie dich immer wieder weiterempfiehlt, dann wird es schwierig. Deswegen, ich glaube, dieses Warten, dass jemand an deine Türe klingelt, von der Gedanken muss man sich verabschieden.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das wäre der Fehler. Aber das ist, ich sag mal so, das ist ja kein Fehler. Am Ende ist es eine Frage, kannst du das, wie heute eine Selbstständigkeit in der Fotografie funktioniert, bist du überhaupt der Typ dafür? Weil es ist schon so, du musst einfach raus. Du musst in irgendeiner Weise laut sein. Du musst nicht so laut sein wie ich, um Gottes Willen. Aber wie kannst du auf deine Weise laut sein? Bist du vielleicht jemand, der eher ja, in Netzwerken unterwegs ist? So, das funktioniert ja auch. Oder bist du jemand, der halt zum Telefonhörer greift und immer anruft? Oder bist du jemand, der ja, so spezialisiert ist, dass du da eine Nische gefunden hast? Also ich glaube, das ist auch etwas, dieses absolute Allrounder-Ding, glaube ich, da müssen wir uns von verabschieden. Ich glaube, dass es eher Richtung Spezialisierung geht. Also dass man sagt, man hat einen bestimmten Bereich, den man bedient. Und dadurch wirkt man glaubwürdiger und vertrauensvoller. Ich glaube, das ist es einfach, dieser Stillstand und dieses zu glauben, ich mache heute ein Portfolio und dann kommen die Kunden. Ich glaube, das ist der größte Fehler. Das ist ein Teilbereich und ich glaube auch, der größte Fehler ist der Perfektionismus,
Oh ja.
den
Ja.
ich auch nur zu gut kenne. Und ich glaube auch da als Rat, hau raus. Und wenn es nur 80% sind, du bist diejenige oder diejenige, die sagt, das ist nicht gut genug. Das sind noch
Genau.
nicht die. Aber das sehen die anderen nicht. Die
Ja.
anderen wissen ja nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Und ich glaube, also wie gesagt, die größten Fehler für mich wären, zu sehr perfektionistisch zu sein und auch zu viel Angst. Ja, Angst ist auch kein Fehler. Angst ist eine Eigenschaft oder etwas, was vielleicht dich von etwas davon abhält. Aber ja, dieses mach einfach mal,
Ja.
einfach machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann mach das Nächste, dann zieh es wieder zurück. Vor allem, das ist ja auch das Gute wieder. Wenn du was tust oder auf Social Media post, guck einfach, was passiert. In der Woche ist das schon eh wieder vergessen. Es erinnert sich doch heute keiner mehr an Artemis, die jetzt auf dem Mond, spricht keiner mehr davon.
Ja.
Ist aber ein mega Ereignis gewesen, ist aber jetzt schon wieder komplett weg vom Fenster.
Ja, das stimmt. Ich muss mal noch mal zurück an Anfang, als wir über das dein Studium gesprochen haben. Und über deine Ausbildung im klassischen Handwerksbetrieb, siehst du oder wo siehst du da signifikante Unterschiede in der Ausbildung und was hilft dir heute mehr? Oder gibt es aus beiden Bereichen Dinge, die dir heute richtig, richtig gut helfen? Oder würdest du sagen, das eine hat mir mehr gebracht als das andere?
Also ich finde beides gleichwertig. Ich würde das eine nicht dem anderen vorziehen. Ich finde also, was mir das, die Ausbildung gebracht hat, war wirklich dieser Kontakt zu den Kunden. Dieses wirklich mit Kunden agieren und dann wirklich auch die Technik zu lernen. Also wirklich in dieser Ausbildung, ich meine, vielleicht sagt das jemand noch was, Scheinflug mit einer Fachkamera. Also ich habe dann mal verstanden, was ist, also wie funktioniert denn eigentlich so ein Objektiv? Was ist eine Lochkamera? Also dieses Wissen, wirklich zu verstehen, was ist Licht, was ist eine Blende, was ist eine Brennweite? Also dieses Wissen, das habe ich in der Ausbildung gelernt. Und im Studium habe ich gelernt, wie kommuniziere ich denn mit Bildern? Also dieses Übergreifende. Warum hat man eine Zielgruppe? Also es ist halt nicht nur, ich mache ein Foto, sondern dieses eigentlich dieses zielführende über Farben, über Blickwinkel, über eine andere Sichtweise. Das ist das, was ich im Studium gelernt habe. Und beide Komponenten zusammen sind das, was mich heute im Endeffekt erfolgreich macht. Also das ist das, also beides zusammen. Ja, also deswegen, ich sag mal, das Studium, würde ich sagen, funktioniert halt, also hat mich dahin gebracht, dass ich heute in dem Bereich diese ganzen Workshops machen kann. Insofern ist das etwas, wo ich sag mal, einen Schwerpunkt mehr legen würde, weil vielleicht kann man es auch so sagen, natürlich kannst du dir das alles aneignen über YouTube-Videos mit dem Fotografieren, so ist es ja nicht, muss man einfach sagen, wenn man jetzt sagt, ich schließe mich in die Wohnung ein und hau mir jetzt mal 3 Monate die ganzen Sachen rein und setze mich damit auseinander. Dann wirst du sicherlich auch das Verständnis haben, dieses Wissen erlangen. Aber was du nicht hast, ist den Alltag. Das heißt, den Alltag wirklich mit Kunden, die vor dir stehen, mit denen du agieren musst, um am Ende die Fotos zu erstellen, weil das bringt dir keiner bei. Also diese Erfahrung mit Kunden, und das war definitiv Ausbildung. Und ja, Studium definitiv dieses Strategische. Genau, das war der Begriff, den ich gesucht habe. Diese Strategie dahinter, visuell zu arbeiten und auch jetzt die Ideen entwickeln zu können. Und deswegen, wenn ich jetzt mal so vom Schwerpunkt, würde ich sagen, das Studium ist das, was im Moment für mich das ist, was mich gerade weiterbringt. Also das, was ich damals gelernt habe.
Aber eigentlich höre ich so ein bisschen raus, dass es optimal wäre, wenn man eine Basis in beidem hat.
Fände ich gut. Also aus meiner Sicht ist es etwas, das ich gut finde, was mir im Moment in dem Bereich hilft, wo ich bin. Und du einfach, also wenn du beides machen kannst, finde ich es einen guten Ansatz. Weil du, also die Schwerpunkte sind einfach total unterschiedlich. Wie gesagt, einmal dieses Technische und einmal dieses Strukturelle, Konzeptionelle, das ist Studium. Und das ist etwas, womit du natürlich bei Kunden oder auch in der Werbung gut mitarbeiten kannst. Ich rede jetzt nicht von Hochzeitsfotografie. Ich rede jetzt nicht von, ich sag mal, Porträt-Shootings oder ja, selbst Reportage. Ja, Reportage ist auch gut, wenn man einen redaktionellen Hintergrund hat. Das ist jetzt nicht unbedingt Studium, aber wenn der redaktionelle Hintergrund da ist. Aber das gibt ja auch, es gibt ja Studiengänge, die auch die Reportagefotografie unterrichten. Aber ich finde immer, dieses Konzeptionelle, das hast du halt nicht in der Ausbildung. Also wenn du beides machen könntest, ist es super.
Okay. Wenn du heute noch mal von vorne anfangen müsstest, was würdest du anders machen? Würdest du überhaupt was anderes machen? Oder was anders machen in der Fotografie? Und was würdest du jeder Fotografin und jedem Fotograf auf jeden Fall raten?
Ich würde nichts an meinem Werdegang ändern. Aber ich würde versuchen, weniger Angst zu haben. Ich hatte eine wahnsinnige Angst immer, die auch, die auf der einen Seite mein Antreiber war oder ist, sie ist es immer noch. Und ich würde viel, oder wenn ich, sagen wir mal, das Wissen, was ich heute habe, ich würde viel früher in den Bereich gehen, wo ich jetzt bin. Also auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe den Weg gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Deswegen glaube ich, war das im Ende sehr, sehr gut. Aber ich glaube, die Angst ist etwas, so dieses, ah, klappt das, wird das was, wie kann ich davon leben? Also dieses, auch dieses Vertrauen eher in mich zu haben und in das, dass das alles gut werden wird. Ich glaube, das ist etwas, wo ich mir, oder wenn ich zurückdenken würde, mir mehr zutrauen würden wollen. Genau, und da auch mein, ja, was ich den anderen Fotografinnen mitgeben möchte, ist auch das, habt mehr Vertrauen in euch selber, schaut weniger auf die anderen, bleibe mehr bei dir und überlege wirklich, wer bist du? Also wirklich, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, zu wissen, wer man selber ist. Weil wenn du das weißt, kannst du, also dann erkennst du auch deinen eigenen Wert. Und kannst den anders kommunizieren und kannst darüber auch auf Kunden ganz anders zugehen und also sich selber vertrauen und daran auch arbeiten und eben ja auch wirklich zu hinterfragen, das, was ich da jetzt tue, bin ich das eigentlich? Oder gehöre ich eigentlich in einen anderen Bereich rein und eben nicht immer zu sehr auf die anderen zu gucken.
Wie wichtig siehst du in dem Zusammenhang die persönliche Weiterbildung auf unterschiedlichen Ebenen? Also jetzt nicht nur fotografisch, ist klar, dass man sich ja weiterbilden muss, aber weil du gerade auch sagst, mehr Vertrauen haben, am Ende muss man auch irgendwie mal ein Mindset-Coaching machen oder sowas, um an seinen persönlichen Issues so ein bisschen zu arbeiten. Wie wichtig schätzt du das ein?
Sehr wichtig. Also ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen, weil ich verschiedene Coachings gemacht habe jetzt in den 12 Jahren. Es war immer ein Booster, wenn man es so sagen will. Es hat mich immer weitergebracht. Es hat mich immer natürlich erstmal an meine Grenzen gebracht. Aber ohne diese Coachings, ohne dieses an mir selber arbeiten, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und wäre auch nicht so erfolgreich. Also ich finde, der Erfolg bei mir, also bei mir persönlich, hängt wirklich auch von meinem Mindset ab. Das ist immer so dieser Begriff, aber Ja, aber die Gedanken spielen eine ganz große Rolle und auch diese inneren Zweifel, die man hat, so, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man innerlich zweifelt, merkt das halt auch der Kunde, wenn man nicht zweifelt und dastehen kann, das bin ich, das verlange ich, das will ich, so mache ich das
Ja.
und nicht anders, dann merkt das auch der Kunde
Ja.
und
Ja, das stimmt.
das bringt dich voran, weil ein Kunde braucht Sicherheit und wenn du das ausstrahlst und das, dann kannst du eigentlich nur gewinnen.
Schön. Ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen an dich, die ich noch gerne loswerden würde. Und die kannst du mir auch ganz kurz beantworten. Ich würde sagen, wir schießen einfach los. Kaffee oder Tee?
Tee.
Struktur oder Chaos?
Struktur.
Sicherheit oder Risiko?
Beides.
Okay. Bauchgefühl oder Excel-Tabelle?
Bauchgefühl.
Ein Satz, der dein Leben geprägt hat.
Ein Satz, der mein Leben geprägt hat. Carpe diem.
Ja, okay. Fair Point. Schön. Wir sind, glaube ich, am Ende angekommen. Ich
Super.
danke dir für deine Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, liebe Viviane. Ich habe viel wieder gelernt. Wir haben jetzt schon zwei, dreimal miteinander gesprochen, auch immer vor den Webinaren und so. Ja, sag was dazu. Du zeigst mir gerade was.
Das ist jetzt gemein.
Nein, kannst du auf jeden Fall, die Viviane hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Das heißt Erfolg in der B2B-Fotografie und ich glaube, es ist auf Amazon erhältlich. Vielleicht willst
Genau.
du zwei, drei Sätze dazu sagen. Hast du Bock?
Ja, also erstmal nochmal danke an dich für dieses wundervolle Gespräch, für deine tollen Fragen, die wirklich, fand ich, sehr, sehr gut waren.
Dankeschön.
Dacht, also erstmal danke dafür. Und zum Buch, genau, ich habe dieses Buch geschrieben für Fotografinnen. Das ist so ein Leitfaden und da sind viele Dinge drin, die ich heute hier angesprochen habe, wo es wirklich um das Thema auch nochmal das Mindset geht und wie komme ich eigentlich in der heutigen Zeit weiter, wie kann ich überhaupt in der heutigen Zeit von dem, was ich liebe und lebe, nämlich der Fotografie, auch überleben. Und da sind viele Sachen wirklich aus der Praxis, die ich schilder, auch anhand von Beispielen. Und ich glaube, es ist ein Buch, was selbst wenn man schon lange dabei ist, auch noch mal helfen kann, da noch mal vielleicht neue Ansätze zu finden, wie man Dinge anders angehen kann. Und ich freue mich natürlich über jeden, der das Buch lesen möchte. Also wie gesagt, auf Amazon gibt es. Ich weiß nicht, gibt es nachher einen Link noch, den man irgendwie unter dem Podcast stellen kann oder sowas?
Du, müssen wir
Weiß
mal
nicht.
gucken, wenn ich einen krieg.
Genau. Ansonsten gib da einfach mal bei Amazon Viviane Wild ein und dann kommt ihr da auch hin und dann könnt ihr das bestellen.
Alrighty. Sehr schön. Dann ganz, ganz lieben Dank. Weiterhin ganz viel Erfolg. Ich freue mich auf unsere nächsten Webinare. Ich glaube, im Mai ist das
Genau.
nächste. Das Datum habe ich gerade nicht genau im Kopf, aber das geben wir auch immer im Newsletter, geht das auch nochmal raus und in der WhatsApp-Community. Da sagen
Kommt
wir
mal
dann,
nach.
ja genau, das wäre super.
Warte, ich kann's,
Ne?
ich weiß immer, ich bin da auch immer
Und
so.
ich bin auch immer sehr begeistert von der Art und Weise, wie du die Webinare führst und wie tief du auch so ein bisschen auf den wahren Kern der Dinge eingehst. Also, ne, dieses, was du auch vorhin gesagt hast, ja, ich bin eine Rampensau, das muss aber nicht jeder sein. Trotzdem musst du in der Lage sein, irgendwie innerhalb deiner Zielgruppe oder bei deinen Wunschkunden sichtbar zu werden. Wenn du das nicht machst, dann kann dich halt auch einfach keiner finden oder buchen.
Richtig. Also ganz kurz, ich habe nachgeguckt, 4., 5. Mai sind wir wieder oder bin ich bei
4. und
euch?
5. Mai, genau, sehr cool. Von 19 bis 21 Uhr oder sowas, ne?
18 bis
Ah.
20 und Plan war zu B2B-Kunden statt hoffen auf Anfragen
Ja,
heißt.
ganz genau. Ich glaube, dass das gerade auch, vielleicht magst du da auch ein bisschen mehr noch über die KI-Agents erzählen, die du für dich gebaut hast, weil das ja auch so ein bisschen automatisiert dann im Hintergrund mitläuft, was ich total spannend finde, das Thema, und ich glaube, das interessiert einige.
Ja, kommt alle dazu, sehr
Ja,
gerne.
ganz genau. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich wünsche dir jetzt noch ein fantastisches Wochenende.
Das wünsche ich dir auch. Danke dir.
Sehr gerne. Bis bald.
Dann tschüss.
Ciao. Schön, dass du bei diesem tollen Gespräch dabei warst. Ich hoffe, es hat dir so gut gefallen wie mir und auch, dass es dich ein bisschen weiter auf deinem Weg vorangebracht hat. Wenn du Fragen rund um die Personen im Podcast, unsere Weiterbildungsangebote oder den BPP hast, melde dich gerne bei uns.